GN-Kandidatencheck zur Kommunalwahl 2026. Wer will was werden in der Grafschaft Bentheim? Bürgermeister und Landratskandidaten im Gespräch mit Steffen Burkhardt, dem Chefredakteur Digital der Grafschafter Nachrichten.
Im GN-Kandidatencheck begrüße ich Helge Naber. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Burkhardt.
Helge Naber, Sie möchten Bürgermeister der Stadt Nordhorn werden. Warum?
Es ist einfach so, dass ich der Meinung war, als diese Entscheidung gefallen ist bei mir, dass Nordhorn schlicht und ergreifend noch ein bisschen mehr kann. Mir fehlten zwischendrin ein paar rote Fäden, die für mich in meinem Arbeiten immer sehr, sehr wichtig sind und die mir eine gewisse Struktur vorgeben. Und diese Struktur, die habe ich zwischendrin ein wenig vermisst. Und da habe ich mir gedacht, oder ich habe mich da an Worte meines Vaters erinnert, der damals mal sagte, wenn dich irgendetwas stört, dann musst du es halt selber machen. Und so habe ich mir überlegt, das wäre eine Gelegenheit, um etwas selber in die Hand zu nehmen und auch Veränderungen herbeizuführen.
Bevor wir da im Detail drüber sprechen, stellen Sie sich bitte erst einmal vor. Wer sind Sie?
Mein Name ist Helge Naber. Ich bin noch 47 Jahre alt, komme aus Nordhorn, bin hier geboren, bin Vater von zwei Kindern und verheiratet. Ich bin Unternehmer. Ich führe ein Angelsportfachgeschäft hier in Nordhorn und bin Vorsitzender vom Sportfischerverein in Nordhorn und interessierter Nordhorner und trage die Wasserstadt und das Wasser in meinem Herzen.
Woher kommt jetzt der Wunsch, auch politisch in der ersten Reihe stehen wollen und Verantwortung zu übernehmen?
Ich denke, geprägt hat mich an der Stelle wahrscheinlich auch unternehmerisch immer noch so ein bisschen die Corona-Geschichte. Corona hat mich einfach als Unternehmer in eine Situation gebracht, in der ich eigentlich ohne großes Verschulden ohnmächtig einer Situation gegenüberstand, der ich einfach keine Antworten präsentieren konnte. Und diese Ohnmacht hat mich auch dann weitergetrieben, weil wir auch heute immer noch unternehmerisch darunter leiden, beziehungsweise nachbereiten, was uns in der Zeit auch ein bisschen verloren gegangen ist. Und das erfordert viel Arbeit, viel Planung und viel Voraussicht. Und da bin ich einfach hier in einer Stadt unterwegs, in der mir genau das manchmal ein bisschen fehlte. Und da wünsche ich mir halt auch, nicht irgendwann ohnmächtig reagieren zu müssen, sondern da halte ich es einfach für sehr sinnvoll, planungsgerecht auch vorher die Weichen so zu stellen, dass man auf vieles gefasst ist.
Sie treten als unabhängiger Kandidat an, also auch parteiunabhängig. Was treibt Sie politisch an? Welche Werte, welche Überzeugungen leiten Sie?
Also politisch treibt mich einfach mein Grundgefühl und mein grundgutes Gefühl für unsere demokratische Grundordnung an. Und ich möchte einfach ein Spektrum auch besetzen in unserer politischen Landschaft, was vielleicht manchmal auch so ein bisschen in der Breite verloren gegangen ist. Wir können, glaube ich, alle erkennen, wie sich politische Landschaft auch in den letzten 20, 25 Jahren verändert hat. Insofern ist mein Startschuss eigentlich innerlich schon viel früher gefallen. Aber ich bin natürlich auch jemand, der wie jeder andere Unternehmer als erstes sein Unternehmen gelenkt hat und dann auch das Glück hatte, eine Familie an der Seite zu haben, für die man auch Verantwortung übernimmt. Jetzt sind meine Kinder aus dem Gröbsten raus. Meine Große ist gerade ausgezogen. Und insofern haben wir natürlich auch im Familienrat beraten, ist es der richtige Zeitpunkt oder könnte das letztendlich auch für mich der Startschuss sein, um dann auch diese Verantwortung mitzutragen. Und da sind wir dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, ja, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo es an der Zeit ist, auch diese politische Verantwortung mit zu übernehmen. Und das ist auch mein Antrieb. Also ich möchte einfach auch den Menschen die Perspektive bieten, auch für die Zukunft, die manchmal vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen der letzten Jahre gesagt haben, Mensch, es kriegt mich nicht, es findet mich nicht. Ich werde auch selber nicht gesehen. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen müssen, dass es eben nicht darum geht, welches Parteibuch wir haben oder wie wir unterwegs sind, sondern dass es einfach darum geht, dass wir es wieder schaffen, offen aufeinander zuzugehen, Gespräche zu führen und darüber hinaus auch später die besten Lösungen für alle zu finden. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
Gibt es Menschen, vielleicht sogar Vorbilder, von denen Sie sich etwas abgeschaut haben, sei es jetzt politisch oder auch ganz persönlich?
Also politische Vorbilder in dem Sinne könnte ich nicht namentlich benennen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Politik nicht an mich herangelassen habe. Das habe ich sehr früh gemacht. Also wenn ich politische Vorbilder benennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein Stück weit meine Mutter. Meine Mutter war Anfang Mitte der 80er Jahre und auch Anfang der 90er Jahre sehr aktiv in der Partei SPD. Und gerade eben die Frauengruppe um meine Mutter, da habe ich gesehen, wie intensiv man sich mit politischen Themen auseinandersetzen kann, ohne manchmal auch selber die Früchte dafür tragen zu können. Es war eine andere Zeit, es war sehr stark männerdominiert. Und diese Frauen haben mich damals insofern schon politisch auch beeindruckt, weil es für sie nie um irgendwelche Ego-Trips oder Ähnliches ging, sondern sie haben sehr unaffektiert für die Gruppe die Arbeit gemacht, weil sie tief davon überzeugt waren, dass das nach vorne bringt. Und diese Grundeinstellung eigentlich zum politischen Wirken, das ist schon etwas, was ich, wenn ich heute ein Vorbild benennen sollte, dann würde ich das dort am ehesten finden, ja.
Wenn Sie jetzt Bürgermeister werden wollen, auf welche Erfahrungen bauen Sie da? Auf welche Erfahrungen, die Sie beruflich in der Verwaltung, in der Politik, wo auch immer gesammelt haben?
Also Erfahrung aus der Verwaltung, damit muss man vielleicht auch ehrlich umgehen, ist eine Sache, die vielleicht nicht augenscheinlich zu den Stärken gehört. Dafür muss man vielleicht auch selber für sich definieren, wo ist denn das, was ich jetzt von meinem Bürgermeister vor Ort erwarte? Und wenn ich an mein Idealbild für einen Bürgermeister denke, dann denke ich einfach, dass ich eine Person erwarte, die loyal ist, die integer ist und die Menschen kann, die zwischen Menschen vermitteln kann und verschiedene Positionen, auch wenn sie konträr sind, wieder zusammenführen kann. Und ich glaube, genau das ist eine Komponente, die ich unumwunden mitbringe. Ich habe schon früh auch als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz gelernt, wie es ist, wenn man Entscheidungen fällt, für die nicht jeder sich unbedingt sofort begeistern kann. Auch das sind einfach Situationen, in denen man sowohl als Fußballtrainer als auch dann später jetzt bei mir als Vereinsvorsitzender, wenn sie 3.100 Mitglieder hinter sich haben und mal eine Jahreshauptversammlung leiten, da werden sie auch nicht jedes Interesse eins zu eins abbilden. Es geht aber einfach darum, wie man das Ganze kommuniziert und wie man letztendlich auch später diese Gruppe wieder zusammenbringt und auf einen gemeinsamen Weg bringt. Und genau das ist eine Sache, von der ich glaube, dass ich sie sehr gut kann.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, aber vorher, wenn wir darüber sprechen, wo Sie Ihre Stärken sehen, drängt sich die Frage auf, wo Sie Ihre Schwächen sehen. Was, fragen wir mal so, was fällt Ihnen schwerer als anderen?
Was mir sehr schwer fällt, und das ist auch eine Sache, die ich aus den ersten Monaten meiner Kandidatur mitnehme, ich arbeite mich gerne in Themen sehr intensiv ein. Also ich höre einfach gerne zu. Ich bin nicht derjenige, der vielleicht aus der Lameng heraus das Bonbon vorwirft und was man dann nur noch auspacken muss, sondern ich brauche einfach eine gewisse Tiefe, um dann auch daraus für mich meine Schlüsse zu ziehen. Und das ist eine Sache, an der ich auch täglich arbeite, auch in der Vereinsarbeit. Dieses Vertrauen in Menschen, das habe ich total. Und ich mag es auch sehr gerne, wenn Leute neben mir strahlen, aber ich muss lernen, vielleicht noch ein bisschen mehr abzugeben, weil das ist einfach eine Sache, die auch aus meinem beruflichen Umfeld kommt. Ich habe wenig Gelegenheiten gehabt, die Sachen abzugeben, sondern ich musste vieles selber machen. Und das ist eine Sache, die ich gerade eben versuche, aktiv in die Wege zu leiten, auch dort. Das Vertrauen habe ich, das Vertrauen aber auch wirklich weiterzugeben, damit auch andere wissen, das funktioniert. Und das ist vielleicht eine Schwäche, an der ich auch arbeiten muss.
Nun wollen Sie als Bürgermeister ja Führungskraft sein. Und als Führungskraft macht man sich nicht immer beliebt. Mit welcher Eigenschaft treiben Sie Ihre Mitmenschen manchmal zur Verzweiflung?
Wie gesagt, ich glaube, ich muss da nochmal kurz zurückspulen. Also das Abgeben, dass ich gerne nochmal selber drauf schaue und frage, hast du das auch schon dir angeschaut? Das ist mit Sicherheit eine Sache, die manchmal auch den Leuten, die mit mir zu tun haben, ein bisschen auf den Zeiger geht, weil durchaus nochmal die eine oder andere Nachfrage von mir kommt. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch ja eine Geschichte, die mich am Laufen hält und die einfach auch dafür sorgt, dass ich einfach gerne Rahmen stecke, in denen man sich dann bewegt. Und diese Kommunikation ist, glaube ich, auch eine Sache, die vielleicht manchmal auch fehlt und die ich gerade eben auch für mich selber entwickle und die vielleicht auch in der Verwaltung wieder einen Rahmen freigeben kann, der im Moment vielleicht auch ein bisschen eingeengt ist. Es ist ein Eindruck von außen, aber ich führe viele Gespräche und nach diesen Gesprächen weiß ich mittlerweile auch, dass es nicht nur ein oberflächlicher Eindruck von außen ist, sondern dass vielleicht auch manchmal neue Besen nicht nur gut kehren, sondern ich trete an mit dem Claim Verwaltung anders gedacht. Und als Unternehmer, als Vereinsmensch bin ich halt sehr stark bleibe lösungsorientiert und bin vielleicht nicht so sehr problembehaftet, sondern ich versuche halt wirklich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, da klappt irgendetwas nicht, dann ist mein erster Gedanke, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und dieser Gedanke, der trägt sich halt leider auch bei uns Bürgern manchmal nicht, wenn man mit einem Problem zur Verwaltung kommt und versucht, dort irgendwo eine Lösung herbeizuführen.
Dann schauen wir mal ins Rathaus. Wenn Sie Chef der Stadtverwaltung werden, was erwarten Sie dann von Ihren Mitarbeitern und umgekehrt, was können die Mitarbeiter dann aber auch von Ihnen erwarten?
Ich würde von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie sich trauen, Entscheidungen zu fällen. Ich würde selber auch meinen Mitarbeitern den Rücken stärken und ihnen sagen, wenn wir gemeinsam einen Rahmen abgesprochen haben und wir uns in diesem Rahmen bewegen, dann habt ihr auf der einen Seite jemanden auch im Büro, der euch zur Seite steht und der hinter euch steht. Und genauso möchte ich auch, dass das von oben nach unten durchsickert, dass man wirklich keine Angst davor haben muss, auch einmal eine klare Antwort zu stellen, sondern dass man einfach wirklich sagt, wir wissen, wo wir hinwollen. Wir haben einen klaren Weg, der soll uns alle leiten. Und das soll auch zum Schluss der Punkt sein, an dem wir dann übereinkommen. Und da darf man auch Entscheidungen fällen. Da muss man nicht nochmal eine Woche warten oder einen Monat warten, bis dann nochmal alles quergeschaut ist. Die Stärke würde ich ganz gerne durch das Rathaus verteilen und auch die Kompetenzen nutzen, die dort ohne Zweifel vorhanden sind.
Dann schauen wir mal auf Nordhorn. Was läuft aus Ihrer Sicht in der Stadt bereits richtig gut?
Also ich denke, wenn wir uns unsere Stadt anschauen, dann muss man als erstes konstatieren, dass wir hier sehr, sehr viele Interessengruppen haben, die in unserer Stadt ein großes Betätigungsfeld beackern. Wir haben eine tolle Vereinslandschaft. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel. Und viele denken dann immer über Sportvereine. Ich meine wirklich jede Interessengruppe, die gerade eben unterwegs ist. Viele soziale Einrichtungen, viele private soziale Interessenvertreter, die einfach eine tolle Arbeit machen und denen man auch den Rücken insofern frei hält, ihre Arbeit vernünftig zu machen. Trotz alledem ist halt auch dort, jetzt wollten wir eigentlich über das Positive sprechen, deswegen wollte ich das jetzt noch gar nicht in Abrede stellen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr positiv läuft. Ich denke, dass Nordhorn auch auf unserer Landkarte in Deutschland eine Sache ist, die auch gerade eben von Nicht-Nordhornern sehr positiv wahrgenommen wird. Da müssen auch wir Nordhorner manchmal ein bisschen an uns arbeiten. Vielleicht dieses Überkritische, was auch ich tief in mir durchaus immer mal wieder spüre, ein bisschen zur Seite zu schieben und zu sagen, lass uns doch mal drauf hören, was hier los ist. Bei mir im Geschäft und auch bei uns im Verein haben wir halt viele Gäste von außerhalb, aus allen Teilen Europas, die hier hinkommen und die Wasserstadt erfahren und die im Ferienpark sind, die im Hotel unterkommen. Und von denen hört man immer nur eins, was habt ihr das hier schön? Und wir haben das hier auch wahnsinnig schön.
Nun wollten Sie gerade ja auch schon zu den negativeren Dingen abbiegen. Wo sehen Sie denn die größten Probleme?
Also ich glaube, ein Problem ist es, wenn wir uns ehrlich machen, dass Nordhorn einfach total toll ist, aber vielleicht auch nicht für alle gleich. Wir haben in Nordhorn einfach ein gewisses Kommunikationsproblem mit uns selber. Das bedeutet, der Nordhorner an sich, der fragt sich durchaus bei einigen Vorhaben, sag mal, was bringt das denn jetzt für mich? Also es sieht nach außen toll aus. Wir machen uns unheimlich hübsch und dementsprechend haben wir hier mit Sicherheit für Leute, die zu uns kommen, auch einen gewissen Mehrwert. Aber was bringt das denn jetzt für mich am Ende des Tages? Und wie beeinflusst das auch meine Zukunft, wenn ich mir einfach anschaue, wie sich Nordhorn in den nächsten Jahren entwickeln soll? Und da müssen wir einfach sagen, dass wir vielleicht auch gerade eben im Bereich Jugend, im Bereich Jugendanimation, sage ich mal im Großen als Thema, vieles haben liegen lassen. Also wir haben eine Generation, jetzt bin ich wieder ein bisschen bei Corona, eine Generation, die letztendlich während der Corona-Zeit wenig Kontakte pflegen durfte. Das sind die, die jetzt im Prinzip erwachsen werden. Denen erzählen wir heute, dass sie bitteschön auch Wehrdienst machen sollen, damit sie unser Land vernünftig verteidigen können. Und zeitgleich erzählen wir ihnen auch, dass das, was aber später für sie an Altersvorsorge da sein wird, maximal noch etwas an Grundabsicherung darstellt. Und da fragt man sich natürlich, wie wollen wir da die Jugend heute noch mitnehmen? Und da haben wir natürlich mit der großen Politik vielleicht nicht ganz so viel Hebel in der Hand. Aber gerade eben vor Ort, lokal, müssen wir natürlich auch sagen, was passiert denn hier für unsere Jugend? Wir versuchen etwas für unsere Innenstadt zu machen, damit auch dort die Resilienz erzeugt wird. Aber Jugend findet dort nicht statt. die haben wir letztendlich outgesourced. Wir haben vieles gemacht auch für die Jugend. Das ist keine Sache, die ich in Abrede stelle. Aber vieles wird halt dann an den Stadtrand nach außen gelagert. Und wenn wir uns dann wirklich anschauen, wo eigentlich das Leben auch in Zukunft stattfinden soll, dann sehen wir dort sehr wenig Gelegenheiten, die im Prinzip dort für die jungen Menschen entstanden sind. Und nicht jeder, der heute 15 oder 16 ist, freut sich auf eine schillernde Kneipenkultur, sondern da sind auch wirklich viele Sachen dabei, die eben diese jungen Menschen heute bei uns nicht finden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir an der Stelle weitermachen und wir sind bei der Innenstadt, dann muss man auch sagen, wir als Nordhorn sind Wasserstadt. Und die Idee Wasserstadt hat uns über Jahrzehnte hinweg aus der Textilstadt im Grünen in die nächste Bauphase im Prinzip begleitet und war ein ganz, 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 ganz wichtiger Baustein. Aber auch jetzt müssen wir uns mit den Veränderungen, die auch klimatisch anstehen, zumindest ehrlich auseinandersetzen und uns auch die Frage gestatten, was wollen wir denn für die Zukunft mit unserer Innenstadt oder mit unserer Stadt machen? Wenn wir Wasserstadt sind, dann gehört es halt nicht ausschließlich dazu, das Wasser zu vermarkten, sondern vielleicht gehört zum Schluss auch ein bisschen dazu, eine Verantwortung für unser Gewässer und für unser Wasser vor Ort zu übernehmen. Und das ist eine Sache, die ich leider auch dann wiederum aus angelsporttechnischer Expertise ein wenig in Frage stellen muss, wo ich glaube, dass da einfach viel, viel mehr passieren muss.
Ich wollte Sie als nächstes nach den drei Top-Themen fragen, die für Sie Priorität haben, wenn Sie Bürgermeister werden. Mhm. Ich habe rausgehört, Jugend, Wasserstadt, das sind zwei Aspekte. Was wäre so das dritte?
Also wir haben ganz zu Beginn über die Verwaltung gesprochen, also der Rahmen in der Verwaltung, der ganz klar darauf ausgerichtet ist, Probleme des Bürgers aus dem Wege zu schaffen. Das ist mit Sicherheit die erste Aufgabe. Wir reden gerade eben auch dort populär immer über Bürokratie oder Entbürokratisierung. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Schlagwort ist, was aber im Grunde genommen auch manchmal die Realität nicht richtig darstellt. Weil Bürokratie hat auf der anderen Seite auch was sehr Verlässliches. Bei uns muss man manchmal sagen, geht diese Verlässlichkeit manchmal in die Richtung, es wird verlässlich etwas länger dauern. So sollte das nicht funktionieren. Und genau an der Stelle ist der Hebel anzusetzen. Ansonsten, ich finde die Fragen immer gut, wo es darum geht, was sind Ihre 3, 4 expliziten Ziele? Ich glaube, das ist aber manchmal auch ein Stück weit der Kern des Problems, dass wir anfangen, ein gemeinsames Ziel wieder auseinanderzuziehen und zu sagen, okay, jetzt haben wir hier ein bisschen Wasser, das lassen wir jetzt mal, jetzt gucken wir mal auf das Nächste. Wenn wir uns unsere Stadt anschauen, dann haben wir einfach einen sehr, sehr stark vernetzten Kern. Das bedeutet, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie die Zukunft aussieht, dann wird Wasser ein großes Thema sein. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie unsere Stadt in Zukunft aussehen soll, dann wird Nachverdichtung in der Fläche ein großes Thema sein. Wasserhaushalt, Wasserlenkung. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann sind wir auch schnell bei der Jugend, weil wo schaffen wir die Angebote, die dann später für die Jugend sind? Das bedeutet, dieses Auseinanderziehen der einzelnen Themen ist eine Sache, die natürlich dann immer auch sehr, sehr gut funktioniert, weil man da auch jeden Kandidaten ganz, ganz schnell bei festmachen kann. Und das ist auch ein Kern dieser Geschichte Verwaltung anders gedacht. Ich wünsche mir einfach eine viel, viel größere Vernetzung an der Stelle, weil ich für mich und auch für diejenigen, die später vielleicht auch mal mir ihre Stimme geben, wünsche, dass man begreift, dass wir hier nicht das eine oder das andere isoliert von den anderen Faktoren betrachten müssen. Sozialer Wohnungsbau ist eine wichtige Geschichte. Klimaneutralität 2045 ist die andere Herausforderung. Das bedeutet, wenn wir eine Forderung an zum Beispiel unsere GEWO stellen, müssen wir auch ganz ehrlich damit sein, welcher Herausforderung zum Beispiel unsere GEWO schon gegenübersteht. Und dieses zusammengenommen bringt dann eigentlich das ganze Bild. Da können wir heute anfangen, schnell ein paar Wohnungen zu bauen oder auch ein paar mehr Wohnungen zu bauen. Aber was hilft es uns, diesen Aktionismus heute an den Tag zu legen, wenn wir dabei aus den Augen verlieren, dass die Stadt, die wir uns heute bauen, vielleicht schon in 5 oder 6 Jahren gar nicht mehr unseren Bedürfnissen entspricht? Dann bezahlen wir es doppelt und dreifach. Und diese Herausforderung oder dieses Ziel, dieses gemeinsame Ziel zu entwickeln, das wäre die Sache, die mich unheimlich fordern und unheimlich begeistern würde, diese Forderung letztendlich auch mit vielen Interessengruppen voranzubringen und daraus ein gemeinsames Ziel zu entwickeln.
Dann lassen Sie uns ja mal von der anderen Seite aus drauf gucken. Der Bürgermeister wird ja für 8 Jahre gewählt. Mhm. Woran sollen die Nordhörner im Jahr 2034 merken, dass sie ein erfolgreicher, ein guter Bürgermeister waren?
Also zunächst natürlich, weil ich ein unheimlich netter Kerl bin. Aber das ist nicht das Ziel, was ich habe, dass das die Leute sehen. Sondern für mich wäre es wichtig, dass Nordhorn zum Beispiel als erstes nicht nur Wasserstadt ist, sondern dass in Nordhorn das Thema Wasser lebt. Das bedeutet, für unsere komplette Zukunft wird eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser und Wasserstadt sehr, sehr wichtig sein. Und daraus resultierend werden wir für uns alle die Lebensqualität hier verbessern. Wir werden uns lange und intensiv darüber ausgetauscht haben, wie auch verschiedene Generationen sich die Zukunft in Nordhorn vorstellen. Das bedeutet, auch heute bezahlbares Wohnen wird schon jetzt bei dem Thema, wie sich Renten und Ähnliches entwickeln, vielleicht in 8 Jahren für viele schon nicht mehr bezahlbar sein. Das bedeutet, auch dafür müssen wir heute Pläne, Modelle entwickeln, die auch dort eine gewisse Tragfähigkeit haben. Und mein Ziel wäre es, dass die Menschen schon nach 5 Jahren sagen, hier ist ein Weg, der wird seine Zeit brauchen, aber wir arbeiten ihn gemeinsam ab und wir erkennen auch gemeinsam einen roten Faden. Das wäre das, wo ich es als Erfolg sehen würde, wenn wir es auch als Politik, und damit meine ich auch später einen neu aufgestellten und einen neu gestalteten Rat, wenn wir es gemeinsam schaffen, hier eine Vision zu entwickeln, die wir verfolgen und die auch für die Menschen nachvollziehbar ist und nicht immer im Nachhinein auch noch erklärt werden muss, sondern wo wir auch schon im Entwicklungsprozess kommunizieren, gemeinsam austauschen und auch da versuchen, die Menschen mitzunehmen.
Das ist der Blick in die Zukunft. In der Gegenwart stecken Sie mitten im Wahlkampf. Welche Erfahrungen machen Sie da? Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger heute von einem Bürgermeister?
Die Erwartung an den Bürgermeister ist, glaube ich, gar nicht so komplex. Also man erwartet ein Stück weit, das ist zumindest das, was ich auch aus den Gesprächen mitnehme, dass jemand den Laden zusammenhält. Das klingt so banal und doch manchmal so einfach. Man weiß, dass man verschiedene Sachen nicht beeinflussen kann. Ich kann auch als Bürgermeister jetzt nicht im Rathaus, man ist ja auf keinem Feldzug. Also es ist, nennt sich Wahlkampf, und trotz alledem bin ich froh darüber, dass ich ohne Schwert und Schild unterwegs sein kann. Man muss also dort auch ganz klar sagen, der Rahmen, der gesteckt werden soll, in dem Rahmen, in dem man sich bewegen soll, der muss halt wirklich auch wieder Verlässlichkeit erzeugen. Der muss für den Unternehmer verlässlich sein. Das bedeutet, wenn ich hier in Nordhorn ein Vorhaben plane, wenn ich ein Vorhaben angehe, dann möchte ich einfach verlässliche Zusagen haben. Dann möchte ich nicht in Bauphasen erfahren, dass aber das eine nicht funktioniert, dass ich dann doch irgendwie, obwohl es vorher die Pläne vorlagen, einen Meter zu nah an die Straße gebaut habe und deswegen ich dort keine Parkplätze mehr errichten kann. Sondern es braucht eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit. Und das zieht sich im Prinzip durch alle Bereiche. Das ist auch eine Riesenfrage, zum Beispiel in der Kinderpflege, in der Kinderfürsorge, dass sich auch dort Einrichtungen einfach darauf verlassen können, dass sie nicht vergessen werden, dass sie einfach stattfinden und dass sich dort nicht in ellenlangen Diskussionen zig neue Fragen auftürmen, weshalb dann die erste Frage schon wieder gar nicht beantwortet werden kann. Da müssen wir einfach ganz klar sagen, es gibt Sachen, die müssen wir erledigen. Es gibt Sachen, die sind ganz klar städtische Aufgabe. Da gibt es auch kein Verhandeln drüber. Und es gibt auch ein paar Sachen, die kann man machen, wenn es halt alles gut läuft. Und dieses Priorisieren ist, glaube ich, eine Aufgabe, die sich der Bürgermeister stellen muss. Und eine Frage, die sich der Bürgermeister stellen muss. Und dieses ordentliche Priorisieren ist Kern, um dann auch in Zukunft trächtig zu sein und zukunftsträchtig zu sein und vor allen Dingen auch einen Mehrwert für uns als Nordhorner zu schaffen. Ich glaube, das ist wichtig.
Stichwort Bürgernähe. Das versprechen eigentlich alle Bewerber. Mhm. Wie wollen Sie für die Nordhorner erreichbar bleiben? Gerade vielleicht auch dann, wenn es mal unbequem wird.
Also Bürgernähe ist für mich zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt nach fast einem Jahr Ratssitzung und Ausschusssitzung mitnehme. Bürgernähe ist für mich auch einfach Teilhabe ermöglichen. Das bedeutet, die Bürgermeister-Sprechstunde ist ein taugliches Utensil, mit dem sich auch jeder Bürger arrangieren kann, aber es ist trotzdem nicht für jeden direkt erreichbar und verfügbar. Das Ganze zu digitalisieren ist, glaube ich, kein großer Aufwand, lässt sich recht schnell erledigen. Wenn ich mir heute Rats- und Ausschusssitzungen anschaue, dann muss ich einfach auch aus meiner Sicht jetzt als Zuschauer sagen, ich finde es schade, dass die Bürgersprechstunde wirklich vor jeder Ausschuss- oder Ratssitzung einmal abgefragt wird, der Bürger, der manchmal auch gar keine Erfahrung damit hat, sich mit dieser Bühne alleine auseinanderzusetzen, er soll dann dort in einem kurzen Zeitfenster sein komplettes Problem für einen Top 17 oder Top 18 darlegen und hat dann später sogar noch das Problem, dass er, wenn sein Tagesordnungspunkt dran ist, er darauf gar keinen Einfluss mehr nehmen kann. Also ich denke, auch da Teilhabe zu ermöglichen, dazu gehört es unter anderem auch, dass man vielleicht vor den Tagesordnungspunkten selber einfach die Bürgersprechstunde einführt, wo der Bürger eben kurz sagt, ich hätte nachher noch was zum Punkt 16 zu sagen und dann kann man auch alles andere vorher in Ruhe besprechen, aber der zeitliche Zusammenhang dort ist, glaube ich, einfach sehr wichtig, damit auch jeder Bürger und jede Bürgerin weiß, nein, ich finde hier statt und mein Wort findet dort Gehör, wo es hingehört und nicht irgendwo, wo ich es jetzt schnell rausblasen muss und dann später den Kontakt zu dem eigentlichen Thema gar nicht mehr herstellen kann. Und dabei kann sich jeder darauf verlassen, das wäre das Erste, was ich möglich machen würde, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass jede Stimme auch an der Stelle gehört wird, wo sie gehört werden möchte.
Welche Rolle spielt da für Sie Social Media, wenn es um Bürgernähe geht?
Social Media ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Ich bin momentan, was das angeht, etwas überschaubarer aktiv. Da gibt es andere, die nutzen das wesentlich stärker. Es hängt aber auch damit zusammen, dass ich gerade eben natürlich auch mein Bild so ein bisschen entwickle. Das bedeutet, ich habe eigentlich in der Vergangenheit nie darauf Wert gelegt, sowohl als Unternehmer als auch dann später für den Verein, mich selber zu inszenieren, sondern es ging mir eigentlich darum, vielmehr, dass ich meine Arbeit mache und ich glaube, das wissen auch viele Kunden an uns zu schätzen, dass wir weniger nach außen darstellen oder dass wir nicht mehr nach außen darstellen, als wir innen drin sind, sondern dass diese Bilder, die dort erzeugt sind, schon sehr gut zusammenpassen. Aber auch da, ganz klar, weiß ich, dass dort was passieren muss und dass dort auch was zu passieren hat und dass dort auch eine gewisse Erwartungshaltung bei den Bürgern ist, vor allen Dingen auch bei den jüngeren Menschen. Und dem werde ich mich natürlich auch stellen und dem werde ich natürlich auch entsprechen. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten jede Aktion, zum Beispiel unseres Jugendzentrums zu supporten, weil ich das einfach für wahnsinnig unterstützenswert erachte. Und natürlich wird auch viel Austausch da stattfinden und Informationen aus der Stadt an den Bürger auch stattfinden. Und das werden wir intensivieren. Ich habe da gerade eben bei uns im Verein, ist eine andere Baustelle, aber auch wir haben gerade eben unser Vereinsleben komplett digitalisiert in den letzten 2 Jahren. Wir haben dort auch eine Plattform entwickelt, wo unsere Mitglieder nicht nur ihre Erlaubnisscheine haben, sondern auch ihre Informationen zu den Gewässern und auch aus dem Vorstand letztendlich beziehen und aufnehmen können. Und dieser direkte Kommunikationsaustausch wird auch dort hervorragend wahrgenommen. Also wir hatten bei uns im Verein am Anfang mal das Ziel, dass wir es schaffen, so im ersten Jahr 300 bis 500 Mitglieder dafür zu begeistern. Das war nach dem ersten Jahr 1500 und dann haben wir gedacht, wenn wir es schaffen, Ende des zweiten Jahres auf 2000 zu kommen, dann wäre das super. Wir sind jetzt bei 2600 Nutzern von 3100 Mitgliedern, also da haben wir es auch schon ganz gut hingekriegt, dass wir Leute mitgenommen haben und dass sie das auch nutzen.
Ein Bürgermeister, der erreichbar sein will, der bekommt natürlich auch viel Kritik und hat auch viel mit Konflikten zu tun. Wie gehen Sie damit um?
Kritik ist eine Sache, mit der man sich natürlich immer auseinandersetzen muss. Ich merke das jetzt, eigentlich merke ich es noch nicht so. Also es sind berechtigte Nachfragen und ich denke, auch da muss man sich manchmal auch selber hinterfragen, wenn man mit Kritik sich auseinandersetzen muss, was ist davon berechtigt und was nicht. Und ich halte berechtigte Kritik immer für eine Bereicherung. Also sich letztendlich auch dort mit Stimmen auseinanderzusetzen und zu sagen, Mensch, das hast du vielleicht nicht so gut gemacht, ist eine Sache, die einen erstmal nicht einschränkt. Wenn es natürlich, und das ist heute leider sehr, sehr einfach, auch durch Social Media auf diese Lagerkritiken hinausläuft, dass es halt wirklich nur darum geht, irgendjemand in irgendeiner Frage bloßzustellen, damit ich selber letztendlich sagen kann, guck mal, das hat er gesagt, dann ist das eine Sache, da bin ich ziemlich resistent. Also da gebe ich auch selber nicht zu viel Energie rein, weil es ja nicht meine Aufgabe ist, jemanden in dem Falle aus einem anderen Lager zu bekehren, wenn er das gar nicht möchte, sondern wenn jemand mir ehrlich sagt, Mensch, an der Stelle, da solltest du schärfen oder solltest du nachschauen, dann stehe ich dem offen gegenüber und damit habe ich überhaupt gar kein Problem.
Herr Gnaber, wir machen eine Schnellfragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort bitte. Mhm. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule, ganz klar.
Telefonieren oder WhatsApp?
WhatsApp, zu viel.
Bauchgefühl oder Zahlen?
Ganz klar, Bauchgefühl.
Lieber spontan oder lieber durchgeplant?
Durchgeplant war eine Horrorvorstellung aus meiner Jugend. Spontan hat mich immer angeleitet. Der Wahlkampf lehrt mich, eine gewisse Planbarkeit ist wichtig. Also heute doch eher planen.
Was ist denn anstrengender, Wahlkampf oder Familienfeier?
Wahlkampf.
Was machen Sie denn, Ende der Schnellfragerunde, was machen Sie denn, wenn mal kein Wahlkampf ist und wenn Sie so richtig Freizeit haben?
Wenn ich richtig Freizeit habe, dann haben auch andere schon einen Plan für mich und da bin ich sehr froh drüber. Mit meinem Hund habe ich zu Hause in der Regel 4 Mädels um mich herum, die einen ganz, ganz tollen Nebenplan machen. Aber Scherz beiseite, wir sind viel draußen in der Natur unterwegs. Da kommt mein Ehrenamt natürlich mit dazu, was in dem Fall überhaupt gar keine Bürde ist, sondern ein glücklicher Umstand.
Also Angeln.
Ja, meine Frau hat natürlich über mich und wir sind, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, wir waren 13, als wir zusammengekommen sind, 13, 14, das bedeutet, wir sind jetzt seit weit über 30 Jahren zusammen, aber auch erst seit 3 Jahren verheiratet, da haben wir uns ein bisschen Zeit mitgelassen, aber sie hat denselben irrsinnigen Sinn für Natur mit mir übernommen und wir sind viel zusammen unterwegs, unter anderem auch angeln, aber auch lange Spaziergänge abends mit dem Hund sind einfach toll. Das ist das, was ich sehr gerne mache. Da fällt auch manchmal das eine oder andere Hobby meiner Jugend ein bisschen runter. Ich habe die Tage nochmal mit einem Freund aus der Jugend mich unterhalten, wie viel Spaß uns damals das Musikmachen gemacht hat und wie das heute manchmal kribbelt, wenn man diese alten Alben nochmal in die Finger kriegt und sich denkt, Mensch, das war damals was. Aber das kriege ich heute einfach nicht mehr hin. Das muss man manchmal auch sagen. Das eine hat seine Zeit und manchmal ist die Zeit auch rum.
Welches Instrument?
Das ist das Schlimme. In der Tat habe ich gesungen. Ja.
Okay.
Mehr schlecht als recht, aber ich habe viel Spaß daran gehabt und habe mir dann letztendlich über die Bandarbeit, das ist jetzt eine Geschichte aus meiner Jugend. Ich wollte damals unbedingt Keyboard lernen bei der Musikschule in Nordhorn. Meine Mutter war dort im Büro tätig. Und bevor man Keyboard lernen durfte, musste man seinerzeit noch ein anderes Tasteninstrument davor spielen. Und da blieb halt nur Klavier. Wir hatten zu Hause den Platz für ein Klavier, deswegen habe ich Akkordeon gelernt. Und also das Schifferklavier für die jüngere Generation unter uns. Und das war ein Horrorjahr. Das hat einfach wirklich keinen Spaß gemacht. Da kann auch keiner der damals Unterrichtenden was für. Aber es hat mir einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Es war nicht meine Musik. So bin ich später nie richtig ans Keyboard-Spielen gekommen und habe dann erst später über das Interesse mit der Band dann auch angefangen, Gitarre zu spielen, ein bisschen Schlagzeug zu spielen, ein bisschen Bass zu spielen. Ja, und das hat dann sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Nein, aber wir kommen auf die Zielgerade. Gibt es eine Frage, die Sie vermissen? Gibt es noch irgendetwas, was die Wählerinnen und Wähler über Sie wissen sollten?
Was sollten die Wähler und Wählerinnen über mich wissen? Also ich würde an der Stelle vielleicht nur gerne eine Sache noch unterbringen, weil es ist einfach so, dass in der Öffentlichkeit durch den Zeitpunkt meines Auftrittes vielleicht der Eindruck entstanden ist, dass ich ein Spätberufener in diesem Wahlkampf bin. Da ist mir vielleicht nur eins wichtig, dass ich an der Stelle klar machen möchte, dass ich das nicht bin. Also es ist durchaus auch ein wenig meines Antriebes, dass ich dort Verwaltungsarbeit aus der Nähe kennengelernt habe, weil es hat bei mir etwas mehr als ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt als Kandidat in Erscheinung treten konnte. Das hängt auch selber mit den Ansprüchen zusammen, die man selber an sich stellt. Ich wollte halt keiner sein, der irgendwo im Internet rumschreibt, dass er auch noch eine Idee für Nordhorn hat, sondern ich habe halt wirklich darauf gewartet, bis ich Unterstützerzettel und Unterstützerstimmen sammeln konnte und bis ich diese Zettel bekommen habe, ist halt ein Jahr vergangen und das war ein sehr, sehr hartes Jahr für mich, dann auch im letzten Sommer sehen zu müssen, wer auf der Bildfläche erscheint, wie das Ganze dann letztendlich schon vorangetrieben wird und dass es auch einzelne Veranstaltungen schon gibt, wo man selber dann da sitzt und sagt, Mensch, ich würde doch gerne. Also mein Entschluss ist früh gefallen und auch mein Entschluss dazu, parteilos unterwegs zu sein, hat nichts damit zu tun, dass ich unsere Parteienlandschaft als solches in Frage stelle, sondern ich habe mich einfach noch nie für eine Partei engagiert. Ich habe früh gesehen, wie es in Parteien funktioniert und dass auch viele Leute mit viel Idealismus und mit viel Antrieb aufgrund der parteipolitischen Organisation vielleicht nicht die Punkte erreichen, die sie wollten. Und das hat mich nicht motiviert, diesen Weg einzuschlagen. Trotzdem war ich nie unpolitisch. Und Dementsprechend, mein Antrieb ist nicht spontan, sondern ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht. Und als solches ist auch das, was ich heute manchmal als roten Faden kennzeichne, auch keine blinde Idee, sondern da werde ich in den nächsten Wochen noch einiges zu erzählen. Und danke auch hier für die Plattform, die Sie mir geboten haben.
Zum Abschluss in einem Satz, warum sollten die Nordhörner Sie wählen?
Weil es einfach für uns wichtig ist, dass wir heute nicht mehr in Legislaturperioden denken. Weil die Nordhörner sich bei mir darauf verlassen können, dass ich mehr plane als einfach nur ein 3-5 Jahresfenster. Sondern das, was uns jetzt angeht, das, was uns jetzt als Anforderung und als Herausforderung gegenübersteht, ist nicht innerhalb von kurzer Zeit eben kurz zu regeln, sondern das braucht eine gehörige Planung. Und die Planung wird auch über mein Dasein wahrscheinlich hinausgehen. Aber wir müssen jetzt eine Perspektive schaffen, die es unseren Kindern heute ermöglicht, in Nordhorn die Zukunft für ihre Kinder später schon zu sehen. Und diese Herausforderung, diese Anforderung, der müssen wir heute gerecht werden. Und ich glaube, ich habe dafür eine Idee und ich glaube, dass wir da gemeinsam viel bewegen können in diese Richtung.
Das sagt Helge Naber. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war eine Episode aus dem GN-Kandidaten-Check, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Gespräche mit allen Bewerbern hören Sie auf GN Online und überall, wo es Podcasts gibt. Nicht verpassen, am 13. September 2026 ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Unser Appell: Bitte informieren Sie sich und gehen Sie wählen.